Lesen aus dem Buch Daniel, in den ausgelegten Bibeln auf Seite 814 im Alten Testament, ersten Kapitel. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Das ist ein König des Neubabylonischen Reiches. Es gibt ja ein altbabylonisches Reich. Das ist nun die Meder-Dynastie. Sie kennen heute die Perser, die auch heute Weltpolitik machen. Die Meder waren ein westiranischer Teil des großen Perserreiches, die damals Babel beherrscht haben und dieses babylonische Reich noch einmal zu einer ganz neuen Entfaltung brachten. 714 wurde dieses neubabylonische Reich begründet, vor Christi Geburt. Und der Herr gab in die Hand Nebukadnezars Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Sinea bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Mischael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Das ist ein unheimlicher Konflikt, in dem dieser königliche Beamte nun plötzlich steht. Es ist kein leichtes Stück, sich zu dem Herrn zu bekennen. Macht die Bibel uns nie Illusionen. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar, und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weise in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Herr, lehre uns deine Wege. Amen. In diesen Tagen empfinden wir auch immer stärker die Vermassung der Menschheit. Da leidet ja sicher jeder daran. Der Einzelne gilt nicht mehr viel. Man fragt sich, ist das ein Zeichen unserer modernen Welt? Kommt das von der riesigen Bevölkerungsexplosion her? Ist das eine Folge der industriellen Revolution? Oder kommt das aus der unglückseligen Anlage unserer Städte, dass jeder Mensch irgendwo sich nur noch als Rädchen im Getriebe vorkommt und meint, man wird geschoben, man steht einem anonymen Apparat gegenüber und du kannst schreien und rufen, du kannst protestieren, aber deine Stimme geht doch in diesem riesengroßen Massenbetrieb unter. Da ist es heute Mode geworden, dass man die Gesellschaft anklagt und sagt, das ist die Struktur, in der wir leben. Die Struktur muss zerstört werden. Die Welt muss zerstört werden. Diese Umgebung ist so unmenschlich. Aber ich kann mich dem nicht anschließen, obwohl ich sicher auch das unterschreiben will, dass das sehr unmenschlich ist, diese Vermassung um uns her. Aber aus all den Revolutionen auch der Neuzeit ist ja nicht das Recht des Einzelnen gekommen, das man immer wieder auf die Fahnen geschrieben hat, sondern nur noch eine unglückseligere Vermassung. Wir finden ja die schrecklichste Vermassung und die Auslöschung aller Individuen in den modernen Diktaturen des Sozialismus und der Einheitsgesellschaft, wo jeder dem anderen gleich genormt wird und jedes Einzelrecht von der Masse, der Gesellschaft und der herrschenden Klasse unter die Füße getreten wird. Darum finde ich es so aufregend, dass uns die Bibel schon etwas von dieser Vermassung zeigt. Das ist gar kein neuzeitliches Phänomen. Die Vermassung ist ein typisch menschliches Problem. Von Anfang der Welt haben wir es nach Aussage der Bibel mit der Masse Mensch zu tun, mit dieser unheimlichen Macht, die herrscht, die alles andere in sich eingliedert und mit sich reißt. Babel, von dem hier heute gesprochen wird, in diesem Abschnitt des Daniel, ist ja das gleiche Babel, von dem schon am Anfang der Bibel steht, wo die Menschen sich zusammenrotten und sagen, wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen. Und wo der Menschenwahn noch einmal Triumphe feiert. Wir wollen den Himmel auf die Erde herunterholen. Wir wollen mit unseren technischen Errungenschaften eine Welt bauen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und wir wollen das Große endlich fertig bringen. Und wo ist denn der Einzelne in diesem ungeheuren Turmbau zu Babel? Der ging ja dann unter. Das hat ja Gott zerbrochen. Aber dieses Babel wurde nochmals gebaut und noch einmal aufgerichtet unter den Medern. Und es wurde viel größer und viel gewaltiger als vor dem. Und es hat seine Fortsetzung gefunden. Und in der Bibel wird dieses Babel immer das Codewort für diese unheimliche, anonyme Zusammenballung der widergöttlichen Macht der Menschheit. Wir wissen, dass dieses Babel noch einmal in der Apokalypse des Johannes eine große Rolle spielt. Dieses Babel, wo die Menschheit Nein sagt zu Gott. Und sich in letzter Verbissenheit selbst die neue Welt schafft, dieses ungeheure Welteinheitsreich. Und das ist für uns nun so faszinierend aktuell. Was soll denn der Einzelne überhaupt noch ausrichten können, wenn man in Babel vielleicht schon heute lebt? Und wenn man in diesen Strukturen aushalten muss? Und wenn man nicht dem Traum der Ideologien erliegt, als ob man mit ein wenig Veränderung die Strukturen doch noch menschlicher gestalten könne. Wir wollen mithelfen, wo das gelingen kann. Da wird uns erzählt, dass ein Junge mit, wir wissen es nicht genau, vielleicht 14 Jahren, ein Daniel, deportiert, entrechtet, ohne jegliches Grundgesetz, das ihm persönliche individuelle Freiheit verbürgen könnte, dort nach Babel geführt wird. Was soll dieser einzelne Daniel dort erreichen können? Und Daniel wird zu einem wunderbaren Lichtpunkt in dieser Welt der Meder und der Perser, dass das auch in der Bibel drin steht, dass der Daniel gerade um seines unbeugsamen Glaubens willen aufsteigt bis in die Chefetagen der Politiker, der Ministerien, bis hinein in die Geheimräte des babylonischen Königs. Und warum? Gerade weil er nicht mit dem Strome schwimmt, weil er nicht mit den Wölfen heult, weil er sich nicht beugt, weil er ein Gewissen hat, das nicht gebrochen wird und das er nicht schweigen lässt und das er nicht abwürgt. Das wäre ja für uns heute ein Leitbild. Ein junger Mann mit 14 Jahren, kann auch 13 gewesen sein, der solche Festigkeit bekommt, dass er der Struktur einer vermassten Einheitsgesellschaft widerstehen kann. Unbeugsam und fest. Und wo die anderen plötzlich merken, der kann in unserer ziellosen Gesellschaft uns Richtung geben. Und dann wäre das so aktuell für uns heute, so zeitnah, dass ja vielleicht unsere Gesellschaft heute auch schon längst die göttliche Leitung und Lenkung verloren hat und im Geheimen sich sehnt nach solchen Persönlichkeiten wie Daniel, obwohl sie es nie nach außen zugeben, obwohl in den großen Worten dauernd die Götzen der Zeit beschworen werden oder wie damals in Babel die Gestirne, die 12 Sternbilder sind ja von den Babyloniern geschaffen, das haben wir bis in unsere Tage von ihnen. Die ganze Astrologie, in der sie Leitung und Lenkung erwarteten und im Geheimen dann doch einem Daniel vertrauen, weil sie spüren, mit dem ist der lebendige Gott und der sieht in die geheimen Pläne Gottes. Daniel steht vor seinem Gott. Später hat einmal ein babylonischer König gesagt, er hat seinem Gott vertraut. Das ist das Geheimnis des Lebens Daniels. Und er ist ein Mann, der darum Durchblick hat und der Ratgeber sein kann. Ich will Ihnen drei Dinge zeigen vom Leben dieses Daniels. Erstens, Daniel wagt es, ein Einzelner zu sein. Sie erwarten, dass Daniel klagt, ich bin ganz allein in der fremden Umgebung. Ich habe niemand, dass er tagtäglich sein Klagelied heult, wie schlimm das ist, in der modernen Gesellschaft zu leben von Babel. Wie mächtig die Ströme sind und welche Gesetzlichkeiten dort herrschen und wie man sich dort anpassen muss und wie man tagtäglich geritten wird von den Strömungen, die dort herrschen. All das findet sich bei Daniel gar nie. Das ist auch nicht der Stil, wie glaubende Leute sich ausdrücken. Daniel ist bewusst und gerne ein Einzelner. Und ich sage das heute, weil man heute ja so tut, als ob man sich an irgendjemand hinhängen müsste. Und ich sage das ganz bewusst auch zu denen, die als Einzelne durchs Leben gehen, die nicht in einer festen, ehelichen Zweierbeziehung leben. Es ist doch ganz groß, dass ein Daniel sich einfach vornimmt und sagt, ich bleibe in Babel und ich bin eigentlich glücklich, ein Einzelner zu sein. Wie kommt er dazu? Wie hat denn er da seine Festigkeit? Daniel fürchtet sich gerade vor einer Abhängigkeit. Das haben wir heute ganz verloren. Wie viele Menschen sind durch Ehebindungen, durch Verwandtschaftsbeziehungen, durch Freundschaften in ganz notvolle Abhängigkeiten geraten? Natürlich kann hier die Freiheit aufhören. Und dann auf einmal muss man mitschwimmen im großen Strom. Wir lesen immer nur, dass Daniel ein Einzelner blieb. Sie wissen, dass ich gern verheiratet bin, aber ich will Ihnen sagen, dass zu einem Leben in einer modernen, vermassten Gesellschaft ein Mensch zuerst allein sein können muss. Er muss zuerst allein vor seinem Gott stehen und wissen, ich habe meinen Punkt und meinen Platz. Und ich habe meinen Auftrag. Es ist ja heute so, dass der Mensch seine Identität sucht, wie er zur Erfüllung, zur Entfaltung seiner Persönlichkeit kommt. Und da gibt es eine Menge von Rollenbildern, denen man sich anvertraut. Und eins dieser Rollenbilder ist natürlich heute der emanzipierte Mensch in verschiedenen Formen oder der verheiratete Mensch. Hier kommt der Mensch erst zu seiner Erfüllung. Die Bibel widerspricht dem. So groß sie denkt von der ehelichen Gemeinschaft. Der Mensch kommt zu seiner Erfüllung erst in der Zweierbeziehung mit Gott. Das ist die Urbeziehung, von der ich lebe. Aus der Gottebenbildlichkeit gewinne ich erst meinen Sinn fürs Dasein. Dazu hat mich Gott geschaffen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und so wie Daniel als Einzelner lebt, kommt erst seine Gott-Ebenbildlichkeit zur Entfaltung. Das ist ganz groß, man kann das in wenigen Worten gar nicht richtig erklären, was die Bibel schon dort im Schöpfungsbericht sagt, dass die Gott-Ebenbildlichkeit ja nicht in irgendwelcher äußerlichen Ähnlichkeit, die wir gar nicht wissen, mit Gott besteht, sondern in der Funktion unseres Herrschaftsauftrages. So wie Daniel in der fremden Welt Babels einen Platz einnimmt im Dienst für die Sache Gottes, so besteht die Gott-Ebenbildlichkeit, dass sie einen Platz finden in dieser Welt, dienstbar zu sein, wie Gott dienstbar ist, über seine Schöpfung. Wie Gott sein, im Auftrag, im Dienst an der Welt. Und darum ist der Daniel ja letztlich nicht allein. Darum bringt genau diese Gott-Ebenbildlichkeit den Daniel ja wieder in Beziehung zu Menschen. Er ist ja kein Solist, er räumt ja nicht die Welt, er wird ja nicht Einsiedler, sondern er steht in einer feindlichen Umgebung im Dienstauftrag für seinen Herrn. Und das ist so groß. Er wird hier gebraucht und genau da kommt sein Leben zur Entfaltung. Wir haben in der Bibel eine ganze Reihe großer Persönlichkeiten, aber zu den Größen, die viel Einfluss erlangten, gehört dieser Daniel. In einer fremden Kultur, in einer ganz feindlichen Welt gelingt es ihm, so hohe Positionen zu erreichen, weil er das ernst nimmt. Gott hat mich geschaffen, Gott hat einen Plan für mich und er lebt aus diesem Gegenüber mit Gott. Jetzt will ich Ihnen einfach Mut machen. Was könnte aus Ihrem Leben kommen, wenn Sie vor Gott Ihren Platz erkennen, wo Gott Sie hingestellt hat? Suchen Sie doch nicht immer in dieser schrecklichen Kopie irgendeins dieser Rollenbilder, das heute die moderne Zeit des 20. Jahrhunderts zur Entfaltung der Persönlichkeit anbietet. Ein Mensch kommt erst zur Entfaltung seiner Person, wenn er von Gott her weiß, wo er gebraucht wird, wo er seinen Dienstauftrag hat und wo er seinen Einsatz bekommt. Und dort heißt es nun im Vers 9, Vers 8, aber Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Daniel hat es in einer persönlichen Entscheidung bei sich selber noch einmal unterschrieben. Ich will nicht mitlaufen in dem großen Strom. Ich will mich mit Haut und Haar ganz meinem Herrn und Gott verschreiben. Also ist die Glaubensentscheidung nicht bloß ein gedankliches Akzeptieren, dass es einen Gott gibt, sondern gleichzeitig die Willensübergabe unseres Herzens an Gott. Das ist im Neuen Testament ja genauso. Das, was in Buße oder in Bekehrung, wie wir die Worte nun wählen, immer ausgedrückt ist, dass es zu einer ganzen willentlichen Übergabe des Lebens an Gott kommen muss. In der fremden Umgebung hat Daniel noch einmal bekräftigt, ich will mit meinem ganzen Berufsleben, mit meinen Essgewohnheiten, mit meiner Freizeitpraxis, mit allem, was ich bin, in Urlaub und im Dienst, will ich nur meinem Gott dienen. Ich will ganz allein vor ihm sein. Er hat Mut, Einzelner zu sein und sich als Einzelner Gott zu verschreiben. Das ist das, was die Bibel uns angesichts einer vermassten Gesellschaft weisen kann, als rettenden Ausweg. Hab du Mut, du selber zu sein. Und das kannst du gar nicht, du selber sein, wenn du nicht von Gott her deine Bestätigung erhältst, wenn du nicht weißt, Gott hat dich lieb, Gott trägt dich, Gott ist bei dir, Gott braucht dich in dieser Welt. Und das ist sein Ruf an dich. Man kann die Bibel von vorne bis hinten durchblättern. Auffallend, dass die Bibel immer davon spricht, dass dies ein Schritt von Einzelnen ist. Man kann jetzt sagen, das sei ein vertrackter pietistischer Individualismus, aber nun ist mal so, im Umgang Gottes mit den Menschen. Er hat einen Abraham herausgeholt und hat einen Mose geholt und hat einen David geholt von den Herden und hat sofort und fort Einzelne gerufen. Er hat einen Jeremia hingestellt als seinen Boten und Jesus hat den Matthäus vom Zoll geholt und den Petrus aus den Fischern gerufen. Es sind immer Einzelne, die den Ruf annehmen. Ich muss den Mut haben, Einzelner zu sein, vor Gott zu stehen und mich ihm zu vertrauen. Und sobald er Einzelner war, entdeckt er plötzlich Freunde. Wie schön, da sind ja noch andere, die mit ihm diesen Weg gehen. Er bleibt nicht allein. Satrach, Mesach, Abednego, wie nach babylonischer Sprache die drei Freunde aus Jerusalem heißen. Sie bleiben nicht allein, wenn sie diesen Weg gehen. Aber wenn sie warten, bis die anderen mit ihnen gehen, werden sie nie dieses gesegnete Leben Daniels finden. Sie müssen immer als Einzelner, wie sagte Luther mal, auf der Schanze stehen. Da sind sie gerufen, jeder für sich. Und da werden sie gefragt, ob sie mit ihm gehen wollen, mit diesem Herrn, der sie ruft. Da wird erzählt, dass die Gefäße aus dem Tempel verunreinigt wurden und in den Götzentempel der Babylonier gestellt wurden. Ich will mich nicht verlieren über diese babylonischen Mischreligionen und ihre unheimlichen Gräuel. Das war schrecklich, dass diese kostbaren Gefäße, die einst von David und Salomo zum Lobe Gottes zubereitet worden sind, nun gebraucht werden zum Spott und zur Lästerung Gottes. Wir erleben das bis in unsere Tage hinein, dass Kirchen und Kirchengebäude zerbrechen, Kirchenorganisationen verdreht leben. Das ist nicht das Heil, auf das wir uns gründen. Unser Glaube hängt nicht von Gefäßen ab, auch nicht von Vasa Sacra, wie man die liturgischen Gefäße nennt, so sehr wir sie ehren und lieben. Die wahren Gefäße, in denen Gott sich verherrlicht, sind Menschen, in denen er wohnt und in die er seinen Heiligen Geist ausgießt. Da ist Daniel, ein deportierter junger Mann aus Jerusalem. Und in ihm verherrlicht sich Gott in so großer, einmaliger Weise. Daniel hat Mut, Einzelner zu sein. Woher kam das? Er kann sagen, wie einst Elia, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Er hat einen Orientierungspunkt und darum kann er von der Masse sich freischwimmen. Er braucht nicht dem Zeitgeist folgen. Er ist nicht der Mode unterworfen. Er hat eine Orientierung, die gültig ist. Jetzt ist für Sie die Frage, stützen Sie auch die Bibel nach der Mode der Zeit zurecht? Sind Sie auch so, dass Sie das Wort der Bibel zurechtflicken, bis es genehm ist und nicht mehr kratzt und nicht mehr beißt? Oder sind Sie ein Mann oder eine Frau oder ein junger Mensch, der wie Daniel vor dem lebendigen Gott steht und weiß, hier habe ich eine Position, die mich nicht schwimmen lässt. Zweitens, Daniel verweigert die Anpassung. Das war eine großartige Ausbildung, der sich dort Daniel und seine Freunde unterziehen mussten. Es war ein Intensivkurs am College von Babylon, an der Uni, 3 Jahre Intensivarbeit. Ihr lieben Studenten, die auch an der Alma Mater, der Brust der Alma Mater dringt, das ist heute sicher ein kümmerlicher Studienbetrieb gegenüber dem des Daniel, damit wir unsere geistigen Qualitäten nicht überschätzen. In 3 Jahren diesen Kurs, schlagen Sie mal nach, was ich getan habe im großen Brockhaus, was die Wissenschaft der Babylonier war. Die haben große Algebra-Formeln gehabt, die haben in Pythagoras Weisheiten gerechnet, bevor sie den Beweis des Pythagoras hatten. Die haben Potenzen und Wurzeln gekannt. Die hatten große chemische Experimente. Die haben in ungeheurer Astrologie sich durch den Weltraum geforscht. Die Gesetzesammlung des Hammurabi war einst, lange Zeit vorher, etwa 1000 Jahre vor Daniel, schon in Babylon in Geltung. Die war in der Zwischenzeit erweitert. Was wurde dort an Rechtswissenschaft gelehrt? In 3 Jahren mussten die jungen Leute ran und dann wurde Klausur gemacht. Und dann wurde getestet, wer noch mithalten konnte. Das war ein Numerus Clausus Ausleseprinzip. Nur die Besten konnten da mithalten. Das war nicht für leichte Gemüter, sondern da war die beste Ernährung notwendig, das beste Training, das haben nur die Härtesten durchgehalten. Das war nicht für die anderen. Und selbst in dieser Lage behält der Daniel einen kühlen Kopf und sagt, eins ist klar, ich komme in jedem Fall nicht weiter, wenn ich mich anpasse und den lebendigen Gott verliere. Und das war ihm ganz klar, man verliert Gott, und das ist eine Binsenwahrheit, wenn man ihm ungehorsam ist. Merkwürdig, warum Christen hier so viel Unklarheiten haben in ihrem Leben. Ist das wirklich ein missverstandenes Denken von der Gnade Jesu? Wenn Jesus uns begnadigt, dann erfordert dies doch genauso treu ihm zu dienen. Es war für Daniel ganz klar, es darf nicht einen Ungehorsam geben. Und wenn Gott in der Speise konkrete Weisungen erlassen hat, dann will ich ihm treu sein. Und wenn es tagtäglich nur Spinat und Karotten gibt, aber das macht doch nichts aus. Und wenn ich dann untergehe, dann gehe ich unter. Es fällt im Buch Daniel auf, dass Daniel nie Gott provoziert hat zu einem Wunder. Selbst eine Löwengrube hat er ganz frei gesagt, und wenn mich die Löwen verschlingen, ich will trotzdem euren Götzen nicht anbeten. Und ich will trotzdem von meinem Gott nicht lossagen. Er war bereit, auch den Weg des Kreuzes mit seinem Gott zu gehen. Er hat nicht gemeint, dass man mit Gott immer Wunder erlebt. Aber nun sehe ich doch eine biblische Tatsache hier bestätigt. Es ist nicht Zeit, das im Einzelnen zu belegen. Ich will nur ein Beispiel anfügen. Es wird im Neuen Testament von einem Hauptmann erzählt, der zu Jesus kam und Jesus auf die Probe gestellt hat und zu Jesus gesagt hat, bei mir daheim liegt ein kranker Bursche und den kannst du gesund machen. Und Jesus sagt, ich komme. Und er sagt, ist nicht nötig. Du kannst sogar über die große Distanz von über 100 Kilometern wirken. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und Jesus sagt, Mensch, dein Glaube, was? Dass man durch den Glauben doch Wunder vollbringen kann, das steht in der Bibel. Das könnte so aussehen, wie wenn man Gott wirklich provozieren könnte. Das lässt uns natürlich die Freiheit Gottes nie zu, da bleibt Gott in seinen Entscheidungen frei. Aber Gott hat es gerne und er liebt das ausgesprochen, wenn wir im kühnen Vertrauen Gewaltiges von ihm erwarten. Daniel weiß gar nicht, wie Gott das lösen soll, dieses Problem und dieses Dilemma. Und als es gar noch dazu kommt, dass dieser Oberste der Hofbeamten sagt, ihr bringt mich noch in die schrecklichste Lage hinein, da hätte ja Daniel, also ich hätte bestimmt dann kapituliert und gesagt, ja, also um dieses Mannes willen muss ich jetzt nachgeben und dann muss Gott eben 5 gerade sein lassen. Nein, nein, Daniel sagt, das ist dann Gottes Problem. Gott weiß, 4000 Weisen zu retten aus der Not. Ich will nicht von ihm abfallen. Ich will ihm treu bleiben bis ins Letzte. Da finden wir bei Daniel in seinem Verhalten einen römischen Wahlspruch bestätigt. Fortiter in re, suaviter in modo. Mutig, unerschrocken in der Sache, aber sanft und gütig in der Art des Vorgehens. Daniel ist unbeugsam. Von Gott will ich nicht weichen. Ich will keinen Kompromiss machen. Ich will mich nirgendwo in diese vermasste Gesellschaft von Babel anbiedern. Ich will nicht mit dem Strom schwimmen und nicht mit den Wölfen heulen. Aber in der Form macht er das so elegant. Er geht höflich zu diesem Obersten hin und redet mit ihm freundlich. Er versucht das einmal im Guten zu erledigen. Es gibt auch so ein falsches Bekennertum, so ein fanatisches Bekennertum. Und das ist wunderbar, wie uns die Bibel zeigt, wie wir hier auch Formen entwickeln sollen, wie wir die Sache Gottes in einer vornehmen Weise in dieser Welt Babels zur Geltung bringen sollen. Es ist auch kein überhebliches Bekennen beim Daniel drin, also ihr seid alle Götzendiener. Ein liebevolles, freundliches, klares Bekennen. Und dann fügt es Gott so, dass der Kämmerer ihm das abnimmt. Das ist unfassbar. Und dann fügt das Gott so, dass nach 10 Tagen Test, das geschieht, was ich nicht verstehe. Die 4 jungen Leute sehen sportlicher und braungebrannter und hübscher aus und hatten bessere Klausuren geschrieben als die anderen. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Daniel verweigert die Anpassung, bieter dich nicht an. Daniel will nicht in der Welt Babels einen Posten. Nie hat er danach begehrt. Wie schrecklich ist das, wenn Christen sich anbiedern an diese vermasste Gesellschaft und meinen, das müssen sie um ihres Postenwillens tun. Ach, Daniel war frei und sagt, dann schicken sie mich wieder zurück ins Gefängnislager und dann muss ich eben morgen Ziegel kratzen. Das ist doch mir egal. Aber ich will von Gott nicht weichen. Und solche Leute kommen in Babel durch, weil Gott sie Wunder erleben lässt. Und das Dritte, Gott lässt Daniel nicht im Stich. Ich bin ins Fragen gekommen, woher diese Redeweise kommt, dass man einen nicht im Stich lässt. Ich habe gefunden im Lexikon, dass Stich im Altgermanischen die Bezeichnung war für den Chorbogen, fürs Gewölbe. Vielleicht belehrt mich nachher noch einer für was Besserem. Ich kann mir so vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt meine Fantasie ist, dass man einen im Stich lässt. Der war da oben im Gewölbe und dann zieht man ihm das Gerüst weg, dann hängt er oben. Oder die Leiter, nicht? Zappelt er da oben mit seinen Füßen. Also, oder gibt es eine andere, was ist der Stich? Weiß nicht, ob vom Skatspielen herkommt oder woher diese Redeweise kommt. Wichtig ist mir, Gott lässt nicht im Stich. Behalten Sie mal dieses Bild, auch wenn es nicht passt, dann denken Sie noch besser dran. Gott lässt den Daniel nicht oben im Chorbogen hängen und zieht die Leiter weg. Hat sich Daniel nicht doch zu weit vorgewagt? Und das geht schief? Nein. Daniel bekennt sich zu solchen kühnen Leuten, die ihn auf die Probe stellen. Und das ist eine Ermutigung für Sie. Wagen Sie das in Ihren Beziehungen. Sagen Sie nicht dauernd, ich lebe in so Konflikten. Genau da in den Konflikten will Gott seine Herrlichkeit demonstrieren. Genau dort, in diesen unlösbaren Nöten, können Sie das erfahren. Und wenn Sie denken, das sei riskant, das ist nicht riskant. Es gibt einen Beweis für Sie. Und immer ist es die ausgestreckte Hand Jesu Christi. Weil Gott seinen Sohn für sie dahingegeben hat, lässt er sie nicht im Stich. Er lässt sie nicht hängen. Er lässt sie nicht zappeln. Er bekennt sich zu ihnen und stellt sich zu ihnen in ihren konkreten Lebensschwierigkeiten. Da steht einmal schon bei der Samuel-Geschichte, bei den gottlosen Söhnen Elis, bei Hophni und Phinehas: Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und das ist eben doch eine logische Folge. Wenn Sie es wagen und sagen, ich riskiere es und ich will es um der Ehre Gottes willen einmal probieren, ihm ganz unbeugsam treu sein, Gott lässt Sie nicht im Stich, den will ich wieder ehren. Das ist eine Entsprechung, an die sich Gott gebunden hat. Und Sie können es im Neuen Testament nachlesen. Wer mir dient, sagt Jesus, den wird mein Vater ehren. Wie will Jesus Sie denn und der Vater noch mehr ehren können, als wie Daniel geehrt wurde? Gott kann das auch in anderer Weise tun, dass er uns Post nicht erhalten lässt, aber Sie werden es wunderbar erfahren. So jemand wird es willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder von jemand anders ist. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, das sind Zusagen, auf die Sie sich verlassen können. Einer der Kommentatoren hat über dieses Geschehen dort geschrieben, Daniel wird vor den Ungläubigen gerechtfertigt. Das ist ein ganz großes Wort, das, was im Römerbrief so eine Rolle spielt. Dass Gott sündige Menschen groß herausstellt und annimmt. Dass das vor einer vermassten Gesellschaft plötzlich deutlich wird. Wer Gott ehrt, kommt nicht zu kurz. Sie werden sich entsetzen über all dem Guten und all dem Heil, das ich ihnen tun will. Das sagt Gott denen, die ihm dienen und die ihm gehorchen. Die Weisheit und die Einsicht, der große Verstand, das sind Gaben Gottes, die er schenkt denen, die ihm vertrauen. Und nun bleibt nur die Frage, willst du diesen Weg gehen? Einzelner, der sich nicht anpasst, die Anpassung verweigert und der seinem Gott treu bleibt und erfährt, dass Gott nicht im Stich lässt. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wage es treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Amen.